Wenn Papa in Mamas Kleid den Rasen mäht, weil das die Tochter so bestimmt hat, dann haben alle was zu lachen. So geschehen in Inke Hummels neuem Vorlesebuch Ups, ich darf auch Nein sagen. Dahinter steckt ein Thema, das manchmal ganz schön kompliziert ist. Wie sehr darf ich als Kind über mich selbst bestimmen und wann dürfen andere über mich bestimmen? Wann darf ich Nein sagen und was ist übergriffig? Was darf ein Kind allein entscheiden und was nicht? Das ist nicht nur für die Kinder selbst eine ganz schön knifflige Frage, sondern auch für uns Eltern, zumindest wenn wir uns damit mal genauer beschäftigen. Dabei kann die Geschichte von Leonora, dem mutigen Löwen Leo und der Elfin Nora, weiterhelfen. Uns hilft heute Inke selbst, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wenn es ums Grenzen setzen geht.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-für-Sorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast bist, Inke. Hi.
Hallo, danke. Ich freue mich sehr.
Papa mäht im Kleid der Mama den Rasen, weil die Tochter das so bestimmt hat. Wie kommt das zustande?
Also in der Geschichte von Leonora gibt es ganz viele Situationen, wo sie so wirklich in Frage stellt, ob das Nein, was sie so im Bauch hat, in ihrem Bauchgefühl, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und manchmal ist das auch so verwirrend, weil in einigen Situationen ja, in anderen nein. Und das ist für sie sehr, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite geht es dann auch manchmal um die Nein-Gefühle bei anderen Menschen, bei den Eltern. Na, wie viel Selbstbestimmung ist da? Wie viel Mitbestimmung ist zu Hause? Und am Ende einer solcher Situationen ist es tatsächlich so, dass sie zu Hause so bestimmte Dinge entscheiden darf. Und das ist zum Beispiel das Outfit des Papas für diesen Samstag, glaube ich. Und er hat jetzt zufällig vor, den Rasen zu mähen. Deswegen ist er am Ende in dem Kleid am Rasenmäher.
Also ganz großen Applaus für den fiktiven Papa, der im Kleid Rasen mäht und das dann zulässt. Sehr, sehr cool.
Leonora fragt dann auch so, hast du ein Nein-Gefühl? Und er, nö, geht schon. Mach ich halt.
Also ist es wirklich so, dass da nicht das Kind auf den Tischen tanzt, sondern dass darum geht, sich da einzufühlen, ne? Auch so als Eltern. Was ist so an Fremdbestimmung machbar? Wie viel Kooperation kann ich als Elternteil auch so geben? Und die Eltern dürfen das sehr offen sagen. Ja, nein, ne? Und natürlich geht es in der Geschichte auch darum, dass es natürlich für Kinder und Eltern leichter ist, in solche auch schwierigen Gespräche zu kommen. Angeleitet durch die Geschichte, wenn man was zu lachen hat. Ne? Natürlich ist es dann ein bisschen einfacher. Deshalb musste auch so eine Szene da rein.
Und vorher ist es eben so, dass Leonora zum Geburtstag, zum Familiengeburtstag halt so ein Kleid anziehen muss und Zöpfe, was sie eigentlich alles gar nicht will. Und dann sagt sie, ja, dann bestimme ich eben mal. Ne? Und dann sieht der Papa mal, was das eigentlich bedeutet, wenn man dann, wenn die Nachbarn einem so Rasenmähen sehen. Wenn man sich eigentlich vielleicht nicht wohlfühlt.
Genau.
Und der Ansatz ist eben dieser lustige Ansatz, weil das Thema, ich habe mich jetzt ja noch mal länger damit beschäftigt vor der Folge, schon echt schwierig ist. Also auch für uns Eltern zu entscheiden, wann dürfen Kinder mitbestimmen und wann müssen wir eingreifen. Also im Alltag geht es manchmal unter und dann macht man es einfach, weil man es so macht, ja, weil man eben die Mama ist. Aber ich fand, wenn man so genauer drüber nachdenkt, ist es schon schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Auch für jemanden, der schon viel mehr Lebenserfahrung hat.
Genau, das war so ein bisschen der Starter im Grunde. Es ging um diesen Satz, dein Körper gehört dir, der natürlich gerne in so Kinderschutzveranstaltungen verwendet wird und den Eltern heute auch sehr gern ihren Kindern mitgeben, der natürlich auch super ist. Aber im Grunde ist er auch an manchen Stellen verwirrend. Und das habe ich immer wieder in den Beratungen erlebt, dass Eltern zu mir gesagt haben, ja, und dann steht mein Kind vor mir und sagt, du hast gesagt, mein Körper gehört mir. Also warum soll ich trotzdem Zähne putzen oder warum soll ich trotzdem in den Kindergarten gehen? Und dann wird es schwierig für die Eltern. Deswegen habe ich für mich erarbeitet und versucht es auch meinen Familien in den Beratungen mitzugeben, das anders anzugehen. Also dass man gar nicht so sehr auf diese, ja auch so ein bisschen Floskel, dein Körper gehört dir, guckt, sondern viel mehr den Fokus auf das Nein-Gefühl legt. Wenn ich ein Nein-Gefühl habe, dass ich das spüren kann, dass ich das formulieren darf, dass das anerkannt wird, ohne dass es am Ende bedeuten muss, das kann, also dem kann immer so nachgegeben werden, aber dass es erstmal einen Raum bekommt. Und dann sieht man auch, wie weit dieses Thema ist. Und das habe ich ja auch versucht im Buch zu zeigen, dass dieses Nein-Gefühl kann Kindern an ganz vielen Stellen helfen. Eben nicht nur beim Thema Selbstbestimmung und körperliche Integrität, sondern tatsächlich auch im Umgang mit Freunden, die vielleicht zu wild mit mir spielen, mit Nachbarn, die irgendwas von mir erwarten. Meine Eltern sind nicht dabei. Ist das so in Ordnung? Ne? Also dieser Gedanke, Gefahr von Bekannten oder Fremden, das spielt da alles mit rein. Und das ist an vielen Stellen sehr gut mit diesem Nein-Gefühl aufzulösen. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass Eltern das den Kindern mitgeben, weil das echter Kinderschutz ist. Viel sinnvoller als ich gebe meinem Kind einen GPS-Tracker mit.
Der ist für die Eltern beruhigend manchmal, glaube ich.
Ohne jetzt da ein großes Thema draus zu machen. Manchmal ist es sinnvoll für ängstliche Eltern, so ein Tool zu nutzen, damit sie ihr Kind auch so ein bisschen loslassen können. Ne? Aber was eigentlich dahinter steckt, ist, die Kinder brauchen ja Handwerkszeug und die brauchen Fähigkeiten, um zurechtzukommen, dass man sie loslassen kann, dass sie den Schulweg alleine gehen können und man nicht hinterhergeht und an jeder Ecke guckt und Panik hat, was irgendwie da alles passieren könnte, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, ja, ich habe die ganz gut ausgestattet mit bestimmten Tools, um das Kind losziehen zu lassen, und mehr kann ich ja nicht tun. Eine perfekte Absicherung gibt es einfach nicht, aber das ist schon ziemlich viel, was man tun kann, wenn man mit diesem Nein-Gefühl arbeitet.
Und wie entdecken wir das? Oder wie helfen wir unserem Kind, das zu entdecken?
Tatsächlich finde ich das ganz gut in verschiedenen Situationen, ne, wo es wo zwei Willen aufeinander prallen, wirklich nicht einfach nur darauf zu bestehen, dass der eine jetzt recht hat, sondern mit wachsender Reife der Kinder, und die Bücher sind ja so ab 5, ab dem Vorschulalter gedacht, wirklich auch hinzugucken, ja, was liegt denn hinter meiner Meinung alles, das packe ich mal auf den Tisch, aber ich gucke mir auch an, was hinter deiner Meinung liegt und wo du vielleicht auch mehr Recht hast in dieser Situation. Und so fängt ja das Buch schon an, wie du gesagt hast, mit dieser Familienfeier, wo Leonora dann irgendwann zeigt, das ist so ein knallerheißer Tag, das Kleid ist zu warm, die Zöpfe sind zu eng gebunden, und diese ganze Großtantensippe da, die sind alle so spießig, dass ihr das auch alles fürchterlich auf den Keks geht, und die Großtante sagt auch noch so blöde Bemerkungen zu ihr, dass sie sich einfach nur unwohl fühlt. Dass man an so einer Stelle eben tatsächlich hinguckt, ja, was ist denn hier eigentlich ein Mann macht das so, und was ist hier wirklich das, was wir wichtig finden, unserem Kind auch mitzugeben an vielleicht auch Höflichkeiten oder so, und an welcher Stelle können wir wirklich sagen, es ist auch egal, ob sie jetzt die Haare wild hat oder geflochten, ist wirklich egal, lassen wir doch mal ihr Nein-Gefühl zu und zeigen ihr, dass das eine Bedeutung hat. Ihre Stimme und ihre Meinung.
Aber da steckt dieser Balanceakt drin, oder, für uns Eltern. So dieses, bei den Haaren möchte man meinen, eben kann ich das Nein-Gefühl zulassen, weil das, da können wir sagen, ist ihr Körper und da stört, darf sich niemand dran stören, ein und für sich. Und dann haben wir da Höflichkeiten, oder, eben, wenn wir sagen, die Familienfeier ist ein Geburtstag, dann wünschen wir uns, dass auch unser Kind zum Geburtstagskind hingeht und auf seine Weise dann irgendwie halt auch gratuliert oder diese Höflichkeitsformen auch lernt oder beobachtet oder wie auch immer. Und dazwischen müssen wir dann ständig irgendwie abwägen.
Das hat viel mit Abwägen zu tun. Und tatsächlich natürlich auch mit der Umwelt, also einfach nur bei dem Fokus zu bleiben, Leonora muss jetzt der Großtante gratulieren, weil sich das so gehört. Es ist auch nicht der richtige Ansatz. Ne? Natürlich gehört Sozialkompetenz dazu, aber wenn die Großtante auf so eine blöde Art auf sie zugeht, dann darf sie einfach auch ihr Gefühl spüren und äußern und sagen, nö, so nicht. Ne? Dann muss ich erstmal weggehen oder ich nehme irgendwie teil, aber auf meine Art, oder ich brauche Zeit, bis ich wieder auf diese Großtante zugehen kann oder so. Das ist so wichtig daran. Und klar, es ist nicht so einfach wie, ich habe hier 10 Regeln aus dem Knigge, so macht man das. Aber es ist wirklich Prophylaxe und Kinderschutz. Und wenn Kinder das relativ früh so lernen dürfen, dann profitiert man später an vielen Stellen davon, weil ich mir vorstelle oder ja auch in der Beratung sehe, dass Kinder dann befähigt werden, an irgendeiner Stelle zu kommen und zu sagen, ja, meine Freundin hat was von mir erwartet, das hat mir echt ein komisches Bauchgefühl gemacht, ich möchte darüber reden. Auch wenn ich eigentlich so das Gefühl hatte, ich müsste da jetzt mitmachen. Ne? Oder mein Handballtrainer war irgendwie merkwürdig und hat mich irgendwie angefasst, so wie mir das nicht gut nehmen war. Ich glaube, das ist nicht richtig, ne? Können wir drüber sprechen. Das möchte ich ja erreichen, dass die Kinder über all solche Situationen ins Fühlen und Austauschen kommen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Generation das echt ganz schlecht gelernt hat. Oder also vielleicht schließe ich von mir auf andere, aber dass mir das total schwerfällt, dieses Nein-Gefühl dann auch zu äußern. Also das lerne ich immer mehr und deswegen finde ich es so wichtig, weil man jetzt an sich selber manchmal spürt, wie was es für Auswirkungen hat, wenn man es halt nicht gelernt hat. Ja, oder wenn das in der Erziehung jetzt keine große Rolle gespielt hat, weil Kinder eben machen, was die Eltern sagen. Und das einfach so üblich ist. Meine Kinder dürfen zum Beispiel sehr viel barfuß laufen. Das ist für mich so eine große Überwindung. Ich mache das auch gerne, aber weil das einfach immer, man muss Schuhe, das muss doch warm sein an den Füßen und. Und da versuche ich immer zu sagen, ihr spürt schon, wenn euch kalt ist. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, die mir dann auch einfach schwerfallen, weil ich es anders gelernt habe, weil dann sage, okay, oder heute Morgen ist der Kleine halt bei 14 Grad in kurzer Hose raus. Und ich habe dann halt schnell in den Rucksack noch eine lange Hose reingepackt. Und gesagt, wenn die kalt ist, zieh sie an, Ende. Mhm. Ja, da muss ich aber schon gegen die Erziehung manchmal arbeiten.
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ne? Einmal, dass unsere Generation an vielen Stellen nicht gut gelernt hat, Nein zu sagen. Das hatte ich tatsächlich auch schon im Pubertätsratgeber mit drin als wichtiges Thema, dass das aber einfach so wichtig ist, wenn ich an Gruppendruck oder so Situationen, die am Ende auch eine Suchterkrankung mit auslösen können und so, ne, wenn ich da so dran denke, ist das wahnsinnig wichtig und wir müssen da drauf gucken. Ich glaube, zusätzlich ist es natürlich auch noch ein Thema und da seid ihr dann vielleicht noch viel mehr drin in der Thematik, an diesem Angepasstsein, was wir Frauen an vielen Stellen auch so mitgegeben bekommen haben. Mhm. Und gerade deshalb war es mir auch wichtig, dass es im Buch ein Mädchen ist, die jetzt aber auch nicht, weiß ich nicht, die totale Pippi Langstrumpf-Figur ist, ne, sondern wirklich so aus dem Leben. Aber dass sie das wirklich so lernt und ein Elternhaus hat, wo das auch Raum bekommt. Das fand ich schon wichtig. Und ich glaube auch, das Buch ist tatsächlich nicht nur für die Kinder so ein Aha, ne? Sondern auch für Eltern.
Ja, das dachte ich auch, weil die reden zu viel dann gemeinsam drüber. Was war jetzt das komische Gefühl und wie haben wir uns entschieden? Wie hast du dich entschieden? Warum ist das passiert? Und das ist ja das, was dann in der Familie auch passieren soll, eben beim Vorlesen oder auch im Alltag, dass man gemeinsam reflektiert, was war denn das jetzt eigentlich für eine komische Situation und wie haben wir alle reagiert und wie kann man es vielleicht beim nächsten Mal besser machen, weil wir da gemeinsam lernen eigentlich.
Genau, also gerade diese Entscheidungsprozesse, die sind ja total wichtig und da eben auch in sich reinzuhören und Dinge auf den Tisch zu legen für die Kinder ist so relevant, damit die auch kooperieren können an vielen Stellen. Ne? Wenn wir am Ende nur unser Endergebnis hinlegen, wenn du jetzt entschieden hättest, okay, wir haben heute minus 20 Grad, du kannst nicht in kurzer Hose gehen und du hättest ihm nur das gesagt und nicht alles, was noch für dich so dahinter steckt, ne? Dann fällt es deinem Sohn natürlich schwerer, kooperieren. Und das ist so das, was ich auch mitgeben möchte, diese Entscheidungsprozesse sind so wichtig in ihrer Öffnung für die Kinder, dass denen das so klar wird. Und das sind auch ja, Prozesse, die jede Familie für sich führen muss, weil es natürlich unterschiedliche Dinge gibt. Also zum Beispiel bei uns in der Familie war immer einiges so rund ums Thema Essen wichtig, dass wir am Tisch sitzen und sowas. Und ich weiß, in anderen Familien ist das nicht so wichtig, da sind andere Dinge wichtiger und das ist total legitim. Das finde ich auch, deswegen kann man nicht einen Ratgeber schreiben, wo drin steht, das darf Nein sein, das darf Ja sein oder so. Ne? Sondern man muss sich wirklich so ein bisschen auf die Suche machen als Familie miteinander. Und man muss sie immer mal wieder lostreten, weil das natürlich, wenn meine Kinder 5 und 7 sind, kann das anders sein, als wenn sie 11 und 13 sind.
Ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, weil nicht nur nicht nur haben wir überwiegend, sage ich jetzt mal, in unserer Generation als Frauen mäßig gelernt, Nein zu sagen und unser Nein-Gefühl überhaupt. Also vielleicht spürt man es noch, weil es mit Wut verknüpft ist, aber es dann gesund zu artikulieren, sage ich jetzt mal, fällt uns oft noch schwer und müssen wir jetzt in der Mitte des Lebens noch lernen, während wir Kinder begleiten, die manchmal sehr gut Nein sagen können. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir so sozialisiert sind, dass wir uns für die gesamten Emotionen im Umfeld verantwortlich fühlen. Also wenn ich jetzt gerade mir die Situation eben vorstelle mit der Großtante, dann fühle ich mich in der Situation einfach bedingt durch meine Erziehung und die soziale Rolle, die ich als Frau habe, verantwortlich dafür, dass mein Kind sein Nein-Gefühl spüren und vielleicht sogar auch danach handeln kann im Rahmen sozialer Normen oder so. Ich fühle mich aber auch dafür verantwortlich, dass die Großtante jetzt irgendwie dann traurig ist oder wütend oder was auch immer, wenn mein Kind nicht anständig zum Geburtstag gratuliert, und für meinen Partner, der auch noch irgendwie andere Befindlichkeiten hat, fühle ich mich auch noch verantwortlich. Das ist ja super herausfordernd. Mhm. Jetzt frage ich mich eben gerade, innerhalb der Familie haben wir diese Entscheidungsprozesse, die gut kommuniziert sind, dieses Nein-Gefühl, das von mehreren Seiten, und dann habe ich aber noch das Außen, das da ja mit einwirkt. Und da, glaube ich, beißen wir uns alle, glaube ich, dran ab. Was machen wir da?
Ich glaube, also die Ausgangslage ist dann natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Mir würden jetzt Freundinnen von mir einfallen, die könnten das super mit der Großtante. Und andere, die wären sehr überfordert damit emotional. Ne? Und dann sieht man, was das für ein gewaltiges Thema ist. Weil dann natürlich sowas wie der Emotional Load von Susanne Mirau oder Cycle Breaking von Leandra Vogt alles so mit ein Thema hat. Ich finde aber den Gedanken wichtig, wenn wir mit den Kindern dieses Nein-Gefühl zu unserer Familienkommunikation machen, dann werden wir erstmal den Kindern gerecht, weil die einen guten Zugang haben und weil die sehr im Hier und Jetzt leben und auch möglichst schnell ein Feedback brauchen in dem Alter, über das wir jetzt reden. Bei so einer Großtante könnte ich auch sagen, wir fahren jetzt nach Hause und ich rufe die am Sonntag mal an oder so. Ne? Also, dass man so ein bisschen auch guckt, wo setze ich denn in dieser ganzen Situation so den Fokus drauf? Mit meinem Kind muss ich einfach schneller in eine Interaktion kommen und in eine Entscheidung kommen, als mit den Erwachsenen, auch wenn die dann, je nachdem, ne, wer da so ist, beleidigt sind oder keine Ahnung. Aber das sind Erwachsene und mit denen darf ich nochmal anders umgehen. Finde ich auch wichtig. Und das heißt nicht, dass wir die Kinder als Tyrannen auf den Tisch stellen, die alles dürfen, ne, sondern wirklich, dass wir da unserer Erziehungsverantwortung nachkommen und auch der Sicherheit, der Orientierung, die unsere Kinder da so brauchen. Und dann kommt alles andere im zweiten Schritt. Das ist ja an vielen Stellen so, dass ich diese Dinge mit den Erwachsenen, manchmal ist auch die Partnerperson oder Schwiegereltern oder so, dass ich die nicht akut lösen kann, sondern das im Nachgang irgendwie angehen muss.
Ja. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Dass ich da einfach den Fokus oder die Priorität setzen muss, weil in dem Alter das einfach nicht so aufgeschoben werden kann. Das finde ich super spannend bei dem Thema.
Ja, also ich glaube, bei einem Kind kann sowas einfach dann auch tiefer gehen und länger halten, ne? Wenn ich jetzt auf einer Familienfeier das Kind beschäme und vor allem irgendwas erwarte, dass es gegen sein Nein-Gefühl handelt, um jetzt auf der anderen Seite nicht in Stress zu geraten, das kann einfach viel nachhaltiger, schlimmer sein, als wenn ich das jetzt einem Erwachsenen gegenüber mache, vor allem wenn es eine Grundhaltung ist und immer wieder passiert.
Ja, ich habe ja da mein Mantra, ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Erwachsener, sondern für meine und für meine Kinder in dem Fall, weil die sind noch in der Entwicklung, aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass das immer klappt, aber seit wir das damals in die klügere gibt ab so mal treffend formuliert hatten, weil man hat es immer so im Gefühl, aber irgendwann mal so dieses, du bist nicht verantwortlich für die anderen Erwachsenen, du bist verantwortlich für dich und deine Kinder, und alles Weitere, wenn du dieser Verantwortung nachgekommen bist, kann dann in einem weiteren Schritt mit Kommunikation eingefädelt werden. Seitdem klappt es immer mal wieder ganz gut, wenn ich mir das wieder vor Augen hole, aber natürlich überschwemmt wird man von diesen ganzen Anforderungen trotzdem jedes Mal wieder, oder? Und muss es wieder ganz bewusst machen, so, na, das ist deins, nicht meins.
Aber diese Frage, wer ist hier der Erwachsene, kann in vielen Situationen helfen, entweder wenn ich sie mir selber stelle oder auch dem Gegenüber. Das ist auch im Buch an anderen Stellen so, zum Beispiel als die Nachbarin einfach Leonora mitnimmt, quasi, sie sieht die an der Straße, braucht Hilfe und schnackt die so mit. Und erwartet dann, dass Leonora irgendwie in ihrem dünnen Sommerkleidchen sich auf ihre Schultern setzt, um oben was runterzuholen, was einfach an vielen Stellen ein bisschen too much ist. So. Und ja, wer ist da die Erwachsene? Das ist die Nachbarin. Die ist dafür zuständig, dass das Kind nicht in eine Situation gerät, die komisch ist. Die ist dafür zuständig, dass die Eltern wissen, wo das Kind ist und nicht einfach das Kind in so eine Bedrängnis bringt, ja, ich gehe mal mit der Nachbarin mit, weil, ne, so. Das finde ich ganz wichtig, dass die Eltern von Leonora an der Stelle eben auch gucken, klar, wie kann Leonora sowas demnächst besser lösen, aber die kriegt kein Geschimpfe dafür, dass sie da einfach mitgegangen ist, sondern die kriegt Lösungen, weil die Verantwortung bei der erwachsenen Nachbarin lag. Das ist, glaube ich, ein Satz, der nochmal helfen kann. Wer ist hier der Erwachsene?
Mir fällt gerade eine Situation ein, die eine Freundin beschrieben hat. Und da wird mir bewusst, dass ich mir manchmal halt so, dadurch, dass ich mich schwer tue, da meine Grenzen zu setzen, ich halt auch so ein schlechtes Vorbild manchmal bin. Also ich meine, ich kann, was ich kann. Aber die hat jetzt zum Beispiel erzählt, war in der öffentlichen Toilette und hat ihren Sohn umgezogen. Und dann kam eine ältere Dame rein und hat gemeint, ah, du bist aber ein Hübscher, du kommst dann mit mir mit.
Gott.
Und dann hat sie gesagt, nein, also was soll denn das? Und hat sich halt gewehrt und dann wurde sie von der auch angegriffen, aber sie ist halt stark geblieben und hat gesagt, na, sowas können sie doch nicht zum kleinen Kind sagen. Und genau das hätte ich mir gedacht, aber ich bin manchmal dann so schlecht drin, so also auch die Grenzen meiner Kinder mit zu verteidigen. Ja? Mhm. Deswegen finde ich das Buch auch so wichtig, weil ich da nochmal lerne, nee, das ist schon okay. Also du darfst auch mal sagen, das war jetzt wirklich so übergriffig, dass es, also ja, jetzt hat sie die Tage erzählt, ich schüttel immer noch den Kopf, ja. Mhm. Aber da war sie halt ein super gutes Vorbild und hat gesagt, nee, da ist jetzt eine Grenze überschritten, das geht so nicht. Und da hat halt das Kind gelernt, der hat sich mit Sicherheit auch komisch gefühlt in dem Moment, dass man das auch äußern darf und dass man da ganz klar Stopp sagen kann.
Ja klar, für Kinder ist ja so eine Ironie, die da auch irgendwie so drin war, ne, noch gar nicht so greifbar in der Regel. Ich finde da auch wichtig, man hat ja nicht immer diese Schlagfertigkeit. Ich war selber von mir überrascht, weil ich eine eher schüchterne Person bin, dass ich mit meinen Kindern häufig so eine Schlagfertigkeit hatte in solchen bescheuerten Momenten. Aber wenn man die nicht hat, dann kann eben auch dieses Nein-Gefühl das Tool sein, was helfen kann, weil man kann erstmal Nein sagen. Ne? Wenn so eine Frau kommt, dass man der erstmal Nein hinhaut, damit das Kind merkt, so Mama baut eine Mauer auf, das geht so nicht. Und dann kann man ja selber nochmal gucken, wo führt das jetzt hin? Ne? Welche Worte kommen jetzt, welche Gefühle? Oder sage ich einfach nur Nein und drehe mich um und verarbeite das erstmal und bespreche es später mit meinem Kind oder so. Aber dieses Nein laut rausgesprochen ist ein guter Starter. Mhm. Ja, und für die Kinder ja auch.
Wäre schon was Tolles, ja. Wenn einem nicht 3 Tage später die perfekte Entgegnung einfällt.
Ja, so. Ja aber dann hat man schon mal Nein gesagt.
Ja, voll gut.
Dann ist es kommuniziert, dann ist es klar, ich fühle mich damit nicht wohl oder es ist eine Grenze überschritten und dann ist das schon mal kommuniziert. Ja, vielleicht reicht das ja auch manchmal schon, dass Leute dann merken, ups, da, also die wollte ja sicher nicht übergriffig oder unhöflich oder sonst was sein, aber dann merkt man es ja auch, wenn es einem niemand sagt, dass man Grenzen überschreitet, dann spürt man es vielleicht auch nicht so.
Beim Nein sagen.
Beim Karate, meine Kinder haben eine Zeit lang Karate gemacht und da haben die immer geübt zu sagen, stopp, lass mich in Ruhe und auch so eine, also die Hände so vorzuschrecken, um einfach so ein bisschen Abstand zu bekommen. Und da musste man auch nicht mehr sagen, aber das haben sie auch wirklich drin. Das hat gut geholfen.
Das haben meine, glaube ich, bis in die Pubertät miteinander gemacht. Die haben in der Grundschule alle gelernt, ne, auch so Hand raus und dann, stopp, ich fühle mich gemobbt. Und das wurde hier so ein Running Gag irgendwann. Mit den Geschwistern untereinander, aber es hat tatsächlich auch manche Geschwisterkonfliktsituationen aufgelöst, auch wenn es nicht so so eine Situation war, die eigentlich gemeint war und trotzdem war es hilfreich, ne? Also auch diese Armlänge zwischen sich zu bringen natürlich. Ne?
Und das ist bei uns schon auch in der Erziehung jetzt zu Hause immer wieder ein Thema, wo ich sage, wenn der andere Nein sagt, dann hören wir erstmal auf. So, Punkt. Ja. Und klar hat man es vielleicht nicht böse gemeint oder wollte nur einen Witz machen, aber der andere fühlt sich unwohl. Also das haben wir gerade ganz oft, wenn die Kinder miteinander agieren, dass man sagt, ja, klar war die Intention eine andere, aber wenn sich dein Bruder unwohl fühlt und Nein sagt, dann hören wir auf. Und dann kann man ja danach drüber sprechen.
Das stimmt. Und das liebe ich so bei meinen Kindern, die jetzt alle schon wirklich sehr groß sind, wie die da ihre Grenzen da auch tatsächlich kommunizieren können. Ne? Also manchmal bin ich selber erschrocken, weil ich auch nur dachte, ich mache doch einen lustigen Spruch oder so. Aber also das beeindruckt mich wirklich. Da habe ich das Gefühl, das ist eine Generation, die das nach und nach anders kann und ein anderes Selbstverständnis auch hat von, ich nehme hier meinen Platz ein in dieser Familie oder auch in dieser Gesellschaft. Und da finde ich, auf diesem Weg dürfen wir weitergehen.
Mhm. Manchmal lacht man ja. Wenn sich jemand stößt oder so. Und irgendwie ist was, ja, das passiert uns ja auch, da ist nichts Schlimmes passiert, aber ihm ist es dann, und er sagt immer, Mama, nicht lustig. Mhm. Und dann weiß ich, hoch, da habe ich einfach falsch reagiert und dann entschuldige ich mich auch und sage, es tut mir leid, ich habe nicht gemerkt, dass du dir so wehgetan hast oder dass es für dich unangenehm war. Das ist immer sein nicht lustig. Weil das ja auch oft ist, dass Kinder dann in ihren Gefühlen lächerlich gemacht werden, auch auf andere Art und Weise, oder man sich eher amüsiert über Dinge, die einen anderen einfach treffen.
Ja, stimmt. Ja, man sieht, ne, es sind viele Situationen, wo das wirklich einfach helfen kann, wenn man dieses Gefühl erkennt und formulieren darf. Und dann muss man gucken, wo es hinführt.
Ja, vor allem, glaube ich, also ich würde ja an und für sich vermuten, dass sehr viele Kinder des Anfangs auch können und es oftmals eigentlich eher von uns dann eben wegen nicht ernst nehmen oder drüber fahren oder überreden und was weiß ich was dann, also dass wir das eigentlich eher verlernen, als dass wir es erstmal lernen müssen. Mhm. Also jetzt nur als Arbeitshypothese, es gibt da sicherlich wieder Unterschiede, aber ich glaube, es ist eher ein Verlernen als ein Lernen müssen. Da sind wir ja dann eben genau die, die in der Verantwortung sind, ist diese Momente dann ernst zu nehmen. Und das heißt aber nicht, und das finde ich aber auch so gut, dass du es gesagt hast, dass alles dann immer genauso passieren muss, oder? Oder dass wir dass jedes Nein-Gefühl dann plötzlich absolut ist. So, weil man ja auch, wie beim Zähneputzen, da hat man halt auch einfach diesen Schutzauftrag. Ich kann jetzt vielleicht einmal nach einem ganz, ganz harten, wilden Tag total reizüberfluten, kann ich einmal bei dem Nein-Gefühl sagen, okay, hey, heute, aber wenn dieses Nein-Gefühl dauernd ist, ich kann nicht tagelang nicht Zähne putzen lassen, das Kind, oder? Das ist gesundheitsgefährdend. Und da, aber da diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, das Nein-Gefühl ist anerkannt und das passt, aber wir müssen einen Weg finden, und das ernst zu nehmen, glaube ich, das ist der wichtige Punkt, damit sie es eben nicht verlernen.
Genau. Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Verlernen und Lernen. Weil zum einen, ja, die meisten Kinder können, glaube ich, sehr gut für ihre Grenzen einstehen.
In der Autonomiephase.
Genau. Die Frage ist halt, wie? Ne? Sage ich, bin jetzt zu müde, um noch aufzustehen und ins Bad zu gehen, um meine Zähne zu putzen? Oder trete ich meine Mama, wenn ich sage, ne, ich soll Zähne putzen. Das ist ja das Ding, dass ich das Gefühl behalte, aber ein anderes Werkzeug dafür bekomme. Im Grunde. Darum soll es gehen. Und natürlich für die Kinder, die das nicht gut können. Es gibt ja Kinder, die von Anfang an von der Persönlichkeit her super angepasst sind, die das gar nicht gut können. Die brauchen dieses Tool genauso.
Aber ich habe jetzt auch ein Kind kennengelernt, das sich schwer tut, Gefühle, also auf jeden Fall zu äußern, aber wahrscheinlich auch sie für sich einzuordnen. Mhm. Und da wird halt wahnsinnig viel dann einfach erklärt oder muss man viel erklären und besprechen und auch seine eigenen Handlungen mehr kommentieren und die eigenen Gefühle mehr kommentieren. Und ich finde, da hat man ganz gut gelernt, so als Außenstehende, was da im Kopf bei allem passiert. Weil wenn man es ständig verbalisiert, weil einer Probleme hat, das genauso umzusetzen oder zu äußern, dann lernt man automatisch damit besser umzugehen.
Ja, das ist gut. Und manchmal geht's ja in akuten Momenten nicht gut, aber so drumherum, ne, wenn die Kinder wieder ruhiger sind und so. Und für die akuten Momente reicht dann erstmal vielleicht das Nein. Auch an der Stelle, dass man ja erstmal in einen Stopp kommt. Und dann muss man müssen sich vielleicht beide Seiten erstmal regulieren und dann kann man näher hingehen. Ich habe tatsächlich auch das bewusst erst mit meinen Kindern so im Jugendalter wahrgenommen, dass ich das alles so auf den Tisch packe und erklärt habe, weil das vorher für meine Kinder nicht ganz so notwendig war. Das ist ja einfach sehr unterschiedlich vom Typus her. Aber ich glaube auch, je früher, desto besser, weil ich mir früher Gedanken mache, mich schon noch mal besser kennenlerne in meinen Gedankenabläufen. Wie angepasst bin ich eigentlich? Wie wichtig sind mir gesellschaftliche Normen oder so? Und sind die überhaupt gut? Deswegen, ja, glaube ich, das ist genau das richtige Alter, um mit diesem Nein-Gefühl anzufangen.
Ja, und wie du sagst, auch besonders im Hinblick auf Kinderschutz, oder? Weil da müssen wir bei ihnen anfangen. Wir können nicht immer dabei sein und tracken und den Deckel drüber haben und sie in Watte packen. Also es können vielleicht, aber unbedingt nicht machen, bitte.
Sollten nicht, ja.
Ja, aber wir können sie besser loslassen, wenn sie selber das Handwerkszeug auch haben.
Genau.
Nein zu
also
sagen.
Das war auch der Start für das Buch. Ne? Da war einmal dieser Satz, mein Körper gehört mir, der nicht so richtig funktioniert hat. Und dann dieser Gedanke, mein Kind geht nicht mit Fremden mit, wo es ja auch diverse Bücher zu gibt. Und was aber ja eigentlich eben gar nicht das große Problem ist. Die Fremden sind in der Regel nicht das Problem, ne? Sondern es sind ganz andere Situationen. Und ich weiß noch, also für mich ganz persönlich war eine schlimme Situation, als eines meiner Kinder irgendwann nach Hause kam und sagte, der Lehrer hat gesagt, der hat was gesagt und dann hat der gesagt, das ist aber unser Geheimnis, das dürfen wir auch den Eltern nicht erzählen. Und dann habe ich erstmal mitbekommen, wie lange er damit gerungen hatte, mir das überhaupt sagen zu dürfen. Und habe dann natürlich nachgeforscht, geht es darum, dass ihr Weihnachtsgeschenke gebastelt habt oder so, ne? Und das war es halt nicht. Es war am Ende auch nichts Dramatisches, aber diese Art und Weise vom Lehrer ging natürlich gar nicht. Und da wirklich drauf zu gucken, da rumort dieses Nein-Gefühl in einer Situation, die eigentlich eine alltägliche Situation ist, es ist kein Fremder oder irgendwas, das ist so wichtig. Das ist so Kinderschutz, ja, das sehe ich auch so.
Ja, also du unterscheidest ja Übergriffigkeit von Fremden und eben aus dem nahen Umfeld. Und das ist ja das, wo wir die Probleme haben. Also A, keine gravierenden, lebensgefährlichen, aber alltägliche Konflikte und Probleme und Unwohlsein. Und es wird wirklich gefährlich, weil fremde Menschen richtig übergriffig werden. So, das ist ja zum Glück, es ist viel zu viel, aber zum Glück nicht unser alltägliches Problem beim Grenzen setzen. Ja, Gott sei Dank.
Nee, genau. Nee, und trotzdem auch bei dieser Gefährdungsseite ist es ja in der Regel nicht der Fremde, ne, sondern
die bittere
jemand,
Wahrheit,
den man gut kennt.
Ist das ja im sozialen Umfeld der potenzielle Gefährder. Ja.
Ja,
dafür konnte ich mich mit dem, bei uns hier, die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat letztes Jahr eine große Kinderschutzkampagne auch wieder gemacht und die sind alle Kindergärten mit Material und Bildern auch so und genau diese Handbewegungen wegschieben und sagen, nein, ich will das nicht und so. Und ein Spruch ist bei mir total hängen geblieben, und zwar dieses gute Erwachsene machen Kinder nicht zu Geheimnisträgern, sondern nur zu Überraschungshütern. Mhm. Weil sie damit das ausklammern wollten, dass man eben manchmal sagt, so eben, wir haben was für die Mama gebastelt zum Geburtstag und es wird eine Überraschung, erzählt ihr nicht. Aber ich habe auch mit dem Satz dann lange so, diese Sätze machen es einem dann irgendwie vermeintlich einfach, weil sie aber natürlich auch für Kinder gedacht sind. Aber den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie klingelt der in dir nach, so als Merksatz?
Ja, finde ich ganz gut, weil das Überraschung bedeutet ja auch, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, Ostern, Muttertag oder
genau,
so, ja, wo ich es dann erzählen kann.
Das habe ich auch gedacht.
Irgendwie, ja, finde ich das, kann ich mir im Handling ganz gut vorstellen für Kinder.
Und es geht eben um gute Gefühle, also man möchte jemand anderem eine Freude machen und nicht irgendwas Schlechtes auslöst. Also es ist vielleicht auch nicht immer, aber das ist für mich nochmal so ein Ding. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Kind, das nicht so Überraschungen mag und das auch gar nicht mag, die dann vorbereiten zu müssen und also für sich behalten zu müssen und so.
Ja.
Aber er weiß natürlich, dass es okay ist und hat den Unterschied gut verstanden, aber er mag es trotzdem nicht.
Ja, aber auch da wäre es ja möglich zu sagen, und wenn du dabei trotzdem ein Nein-Gefühl hast, weil es wurde vielleicht irgendwas gebastelt mit dem Foto und es ist mir super unangenehm oder ne, weiß ich nicht. Dann kannst du mit einer anderen Person drüber reden. Vielleicht nicht mit der Mama, für die es gebastelt wurde, aber dem Opa kannst du es erzählen oder so, weil ein Nein-Gefühl da ist.
Genau, Überraschungen sind ja auch nur für einen bestimmten Menschen oder eine definierte Gruppe und nicht, du darfst es niemandem erzählen. Das ist auch nochmal ein Unterschied.
Genau.
Ja, das sind viele Unterscheidungen drin, die ganz gut funktionieren. Jetzt immer nur so als Merksatz, immer in den Kontext gestellt dann. Aber. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Kurve kriegen.
Ich zeige das Buch nochmal, weil es so schön ist. Und lege es allen ans Herz, auch als Erwachsene. Also lest es vor, aber lest es vielleicht auch mal für euch vorher. Ja. Macht euch Gedanken, weil da ist, steckt ganz, ganz viel drin in einer richtig schönen Geschichte. Sehr, sehr viele wichtige Dinge, die uns im Alltag als Eltern begegnen.
Ja, vielleicht noch ein Satz zu dem, du hast ja in der Einleitung auch von Leo und Nora gesprochen. Mhm. Genau, sie teilt sich nämlich so ein bisschen auf in der Geschichte in diesen Löwen und die Elfe, die in ihrem Kopf so arbeiten und der Löwe ist eher so, machen und ne, die Elfe ist immer so super vorsichtig und so. Und das zeigt ja so diese Prozesse, die auch in uns arbeiten, wenn ein Nein-Gefühl kommt und ist für die Kinder eben auch nochmal so ein Werkzeug, in Situationen zu überlegen, ja, das ist aber der Löwe, der da spricht, oder das ist die Elfe, und jetzt lass uns doch mal gucken, was du sagst.
Ne, also das, ein bisschen wie Engelchen so und Teufelchen, genau. So früh auf den Schultern, nur genau. Löwe und Elfe, wie süß, sehr, sehr cool. Ich wollte gerne noch kurz sagen, weil es ist ja tatsächlich auch noch möglich, dass uns jemand zum ersten Mal zuhört, beziehungsweise jetzt auch die Obstbücher noch nicht so gut kennt. Und damit ihr das System von den Obstbüchern kurz versteht, es ist nicht nur eine reine Vorlesegeschichte nämlich. Also wir haben gehört, es geht um Leonora und was die so erlebt. Zusätzlich gibt es aber in den Obstbüchern auch noch Elternteile. Vielleicht magst du da kurz noch was dazu sagen, weil es ja wirklich nicht das klassische reine Kinder- oder Bilderbuch ist.
Genau, es gibt inzwischen eine ganze Reihe. Ich glaube, wir haben jetzt 12 Bücher zu ganz unterschiedlichen Themen, also sowas wie Schlafen, Angst, ADHS, Streitigkeiten zwischen Geschwistern und so. Also so die Bandbreite, die man so als Kind auch als Themen hat. Und es ist so aufgebaut, dass man nach jedem Kapitel einen Teil hat mit Anregungen. Wie kann ich mit meinem Kind ins Gespräch kommen über meine Erfahrungen, meine Gefühle? Wie kann ich ganz gut an seine Gedanken und Gefühle rankommen? Wie können wir vielleicht auch ein kleines Projekt daraus entwickeln, um was zu verändern? Wenn es da irgendwie Veränderungsbedarf gibt, gerade bei sowas wie Schüchternheit oder Angst oder Schlafen auch. Das ist immer so angeknüpft an bestimmte Teile in der Geschichte, dass man dann direkt sagen kann, ach, guck mal, und wie ist das bei uns? Ne, bei denen, der Familie, die machen das so und wie ist es bei uns? Man kann es aber auch einfach in einem Rutsch durchlesen und also wirklich sehr, sehr unterschiedlich anwenden, so wie es passt für das Kind. Ich habe manche Familien in der Beratung, die haben das Ups, ich habe Angst von mir gelesen und die Kinder sind total offen für diesen ganzen Ratgeberteil, das sofort, ne, die wollen das sofort alles machen. Und andere profitieren erstmal nur von der Geschichte, ohne dass sie überhaupt wissen, es geht um Angst und es geht auch um dich und deine Angst, ne? Sondern die docken da erstmal ganz langsam an und dann kann man später, vielleicht auch ganz unabhängig von dem Buch, Dinge nutzen, die in dem Ratgeberteil vorgegeben waren. Also ja, ein neues Konzept, das man sehr individuell nutzen kann im Grunde.
Wir haben dazu, wen es interessiert, auch noch Folgen mit Katharinas Obstbücher, also das Geburtstagsbuch und die streitenden Kinder. Was meinem Sohn, obwohl er Einzelkind ist, ja super gut gefallen hat. Die Geschwisterstreits, es war mega.
Ja, will ich auch.
Wir haben halt viel von diesen Streits, in dem Buch streiten ja aber auch irgendwie alle. Ja, also alle. Und wir konnten viel für uns auch mitnehmen, aber er fand die Geschichte auch einfach total toll. Und ja, Er hat schon gesagt, manchmal wäre es schon cool, auch noch ein Geschwister zu haben, mit dem man
streiten kann.
Meine drei wären alle gerne Einzelkind, kann ich dir nur sagen. Ne?
Das es ist so. Falsch, ja. Wie man es macht. Das ist, ja, genau. Man kann es nie richtig machen. Sehr cool. Ich finde es auch das Konzept wirklich sehr, sehr schön. Die Geschichten, ich habe es bei jeder Folge gesagt, ich sage es wieder. Ich finde die Illustrationen auch wirklich bezaubernd. Mhm. Ganz toll. Also da ein großes Lob an Rena auch. Wir dürfen ein Exemplar verlosen, oder, Katharina?
Ja, klar.
An unsere Steady-Unterstützerinnen. Schreibt uns doch gerne, was sollen sie uns schreiben, Katharina? Oder irgendwelche Ideen?
Worauf sie stolz sind, wo sie mal Nein gesagt haben, sich ja, getraut
das
haben.
Ist, das finde ich gut.
Sicher, ja. Unsere Hörerinnen haben da auch manchmal Probleme, worauf sie stolz waren, dass sie mal
das
ihre
ist,
Grenzen
das
gezeigt
ist
haben.
Nicht nur eine richtig schöne Reflexionsfrage, sondern auch die Gewinnspielfrage. Schaut mal hin, wo habt ihr Nein gesagt, wo wart ihr stolz auf euch? Und genau, dann verlosen wir das wieder. Meldet euch bei uns. Wer nichts mehr verpassen möchte, gerne Glocke wegmachen bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns auf Instagram, wir freuen uns sehr. Sollte irgendjemand die Inke nicht kennen, schaut bei Inke auf ihrem Instagram-Kanal vorbei oder stöbert durch ihre, wie viele Bücher? 20? Wir sind bei 20, gell? Also für jedes Thema was dabei. schaut gerne mal bei ihr durch. Genau, hört nächste Woche wieder rein zu unserem nächsten Thema. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Inke, und uns ein wunderschönes Kinderschutzbuch mitgebracht hast für so ein wichtiges Thema.
Danke. Ja, gerne.
Dankeschön, ciao.